HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Ab heute sollen die Deutschen die Geschäfte stürmen und konsumieren. So zumindest wünscht es sich die Bundesregierung mit der Senkung der Mehrwertsteuer. Die fällt von 19% auf 16%. Kunden zahlen rechnerisch dann etwa 2,5% weniger als bisher. Das gilt bis Ende des Jahres. Wenn die Händler die geringere Mehrwertsteuer auch an die Kunden weitergeben, denn die sind nicht dazu verpflichtet. Hessen-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat für uns in Frankfurt den Test gemacht. Wie reagieren Kunden und wie gehen die Einzelhändler mit der Mehrwertsteuersenkung um?
In der Nacht wurden die Kassensysteme umgestellt und nach ein paar Startschwierigkeiten am Morgen klappt es dann auch an der Kasse eines Frankfurter Elektrogeschäfts. 16% Mehrwertsteuer stehen jetzt auf dem Kassenzettel. Der Staubsauger für 135 Euro kostet jetzt 3,38 Euro weniger. Eine Ersparnis für den Kunden, großer Aufwand für Mitarbeiterin Manuela Herrmann.
Ja, für uns bedeutet das erstmal ja die Kosten für die Umstellung der IT. Einmal jetzt und einmal zum Jahreswechsel, was natürlich auch ein hoher Kostenaufwand ist. Wir haben so viele Artikel jetzt jeden Artikel händisch umzuetikettieren, ein System zu ändern. Das bringt der Aufwand auch nicht mit sich.
Die alten Etiketten bleiben auf den Geräten kleben. Der neue Preis wird erst an der Kasse berechnet, die Prozente abgezogen. So machen es jetzt viele Geschäfte. Manuela Herrmann musste erst einmal einen Haufen Kleingeld besorgen. Denn in ihrem Geschäft gibt es seit Jahren nur noch glatte Preise. Doch mit der neuen Mehrwertsteuer geht es jetzt auf einmal wieder um Centbeträge.
Ob das jetzt wirklich ein Kaufanreiz ist, das bezweifle ich. Es bringt viele Kosten, eigentlich für einen kleinen Einzelhändler eigentlich gar keine Vorteile.
Und auch viele Kunden sind sich nicht sicher, ob die Mehrwertsteuersenkung wirklich was bringt. Kauflaune klingt anders.
Ich muss sagen, dass wir das gar, glaube ich, nicht so spüren, dass es wirklich 3% gesunken ist. Es ist ja viel Werbung dazu, aber ob wir es wirklich mitbekommen haben?
Nee, es macht keinen Unterschied für mich. Also vielleicht, wenn man einen Großeinkauf irgendwie tätigt, ein Auto kauft oder sowas, aber selbst dann.
Es steht halt nichts an, sonst würde ich vielleicht überlegen, aber vielleicht ab 5.000 Euro oder sowas.
In der Frankfurter Innenstadt auf der Zeil werben die großen Kaufhäuser und Kleiderketten nicht mit der günstigeren Mehrwertsteuer. Sie locken mit ganz anderen Rabatten. -50% steht auf großen, grellen Aufklebern an den Schaufenstern. Der Schlussverkauf für Sommermode hat schon begonnen. Die günstigere Mehrwertsteuer ziehen viele Händler nicht noch mal extra ab, sondern verrechnen sie, erklärt dieser Boutiquebesitzer.
Manche werden 30, manche 40, manche 35% reduziert. Deswegen werden wir halt da, wo wir uns überlegen, ob mehr oder weniger Prozent geben, dann lieber die paar Prozent mehr geben und dann gleicht sich das so irgendwie auch aus. Hat der Kunde auch was davon.
Einige Händler geben die Mehrwertsteuersenkung gar nicht an die Kunden weiter. Der Mitarbeiter eines Brillengeschäfts erklärt mir, dass er die Steuerersparnis als Ausgleich sehe für die Umsatzeinbußen während der Corona-Schließungen. Das Geschäft habe mehr davon als der Kunde, der ja höchstens ein paar Euro spare. Auch der Hessische Einzelhandelsverband sieht die kurzzeitige Änderung der Mehrwertsteuer kritisch, weil der Aufwand für die Händler viel größer sei als der Nutzen. Präsident Jochen Rutz hätte sich eine andere Lösung gewünscht.
Wir sehen das in Marburg, da haben wir die Konsumentengutscheine. Insofern wäre das vielleicht so ein Wunsch gewesen, wenn der Bund gesagt hätte, wir unterstützen Kommunen und die Kommunen können regeln, in welcher Höhe sie da vielleicht was ausgeben können, was dann auch regional oder besser gesagt lokal ausgegeben werden kann. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die wir besser gefunden hätten.
Für die Kunden lohne sich die Mehrwertsteuersenkung aber, meint Rutz. Auch wenn es beim Einkauf meist nur um kleine Beträge geht, auf ein halbes Jahr gerechnet komme schon was zusammen. Das helfe vor allem denen, die wie die Händler auch mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben.
Weniger Mehrwertsteuer bedeutet auch für viele Geschäfte in Hessen, die Preise zu senken. Marie-Kathrin Fromm hat für uns in Frankfurt recherchiert. Werkverträge, desolate Arbeits- und Wohnbedingungen. Alle reden über den großen Schweineschlachter Tönnies, aber auch über den Geflügellieferanten Wiesenhof. Und die sind beide ins Gerede gekommen. Das Problem, könnte man meinen, liegt in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen. Das Fleisch, das wir hier in Hessen in den Supermärkten kaufen, kommt zum allergrößten Teil genau von dort. Und auch hessische Fleischverarbeiter kaufen bei Tönnies und bei anderen großen Schlachtereien, bei denen schlechte Arbeits- Arbeitsbedingungen herrschen. HR-Inforeporterin Andrea Bonhagen hat für uns on Hessens Fleischtheken recherchiert.
Aldi, Lidl, Penny, Rewe, Edeka. Die Regale sind überall voll mit Schnitzeln, Filets und Wurst. Es kommt in der Regel von großen Billigproduzenten, sagt Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen.
Das Fleisch dafür stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den großen deutschen Schlachthöfen wie Tönnies, Westfleisch oder Vion, deren Arbeitsbedingungen seit langem eben in der Kritik sind und was jetzt auch noch mal publik geworden ist.
Schlachtereimitarbeiter, meist aus Rumänien und Bulgarien, arbeiten viel und hart, haben manchmal grausame Vorarbeiter, schlafen auf engstem Raum, bekommen zum Teil nicht mal Mindestlohn. Bei Rewe und Penny kommt viel Fleisch von Wilhelm Brandenburg, ein Fleischverarbeiter mit Standorten in Frankfurt-Fechenheim und Dreieich. Peter-Martin Cox von der Gewerkschaft NGG meint, das Fleisch kommt
natürlich von allen namhaften Produzenten. Man macht sich als Unternehmen nicht davon abhängig, aber natürlich war da Tönnies auch dabei, das ist klar. Dazu war Tönnies einfach zu groß, da kann man nicht dran vorbei.
Wilhelm Brandenburg gehört zu Rewe und hat 2900 Mitarbeiter, viele davon in Hessen. Rewe verkauft daneben auch eine kleine Reihe Landmarkt, zum Beispiel mit Biofleisch vom Rhönhof Henkel. In Melsungen gibt es das Fleischwerk Hessengut, das für Edeka produziert. Dort arbeiten rund 380 Beschäftigte. Über die Fleischherkunft war wegen Urlaub nichts zu erfahren. Die berühmte Rindswurst von Gräf Völsing in Frankfurt ist aber garantiert nicht aus Fleisch von großen Schlachtereien, sagt Geschäftsführerin Franziska Scapello.
Wir haben uns schon vor einigen Jahren, ohne dass irgendwelche Skandale im Hintergrund standen, dafür entschieden, unser Fleisch ausschließlich von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall zu beziehen. Freilandhaltung, Fütterung und auch die Schlachtung, die möglichst stressfrei stattfindet, das waren alles Aspekte, die für uns ganz wichtig waren.
Bei Tegut gibt es unter anderem Schweinefleisch von Landprimus aus der Rhön und dem Vogelsbergkreis. Wer ganz sicher gehen will, dass er Fleisch mit guten Arbeitsbedingungen und guter Tierhaltung kauft, dem rät Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen.
Biofleischprodukte im Naturkosthandel oder direkt bei den Erzeugern im Hofläden oder auf Erzeugermärkten zu kaufen. Das EU-Bio-Label oder die Logos wie Bioland oder Naturland kennzeichnen solche besseren Haltungsbedingungen und stammen meist aus kleineren Schlachthöfen, die eben bessere Arbeitsbedingungen auch gewährleisten.
Wo kommt das Fleisch in hessischen Supermärkten eigentlich her? Andrea Bonhagen hat berichtet. Die Clubs sind dicht, es finden keine Konzerte statt und zum Fußball kann auch niemand gehen. Deshalb treffen sich viele Menschen oft an öffentlichen Plätzen. Die Folge sind Müllberge, zum Beispiel in Frankfurt an der Alten Oper. HR-Info-Reporter Frank Angermund auf dem Opernplatz zum Beispiel, da wurde ja erst am Wochenende richtig kräftig gefeiert. Wie sieht's denn nun aktuell in Frankfurt aus?
Es stinkt, so hieß es heute auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz der Stadt. Durch Corona können die Menschen nicht in die Clubs, auf Konzerte oder zum Fußball. Sie treffen sich auf öffentlichen Plätzen. Und gerade Beispiel Opernplatz, da feiern bis zu 3000 Menschen am Wochenende. Und es werden Berge von Müll hinterlassen. Und je betrunkener die Leute sind, desto weniger ist ihr Einsehen. Es wird an die Alte Oper gepinkelt, Reinigungskräfte und Stadtpolizisten werden angepöbelt. Und das von Menschen, von denen man es eigentlich nicht denken würde, also von Menschen mit Geld und guten Jobs. Anders wiederum im Bahnhofsviertel, ein weiterer Hotspot, da werden die Straßen gereinigt und eine Stunde später sieht es wieder genauso dreckig aus wie vorher. Hier sind es eher Obdachlose, Drogenabhängige, Dealer etc. Und auch hier gibt es Beschimpfungen und Ähnliches.
Was will die Stadt denn jetzt dagegen unternehmen?
Ja, ab heute gibt es höhere Bußgelder. Wer seinen Müll einfach wegwirft und erwischt wird, der zahlt 55 statt 30 Euro. Damit die Leute aber überhaupt erwischt werden, sind Stadtpolizisten in Zivil und in Uniform unterwegs. Die Zivilen schauen sich an den Feier-Hotspots um, wer wirft den Müll weg, und die Uniformierten verteilen dann die Strafzettel. Es sollen auch mehr Mülltonnen aufgestellt werden. Und es wird vor allem an die Menschen in Frankfurt appelliert, ihr öffentliches Wohnzimmer nicht zu vermüllen. Die Stadt hat auch noch einen externen Berater dazu geholt.
Reicht das?
Nein, und das ist allen Beteiligten klar. Eine hundertprozentige Lösung liegt nicht auf dem Tisch. Das ganze Problem wird eben nicht von heute auf morgen zu lösen sein. Bis nach den Sommerferien sollen konkrete Konzepte gegen diese Vermüllung durch Straßenpartys erstellt werden. Es bedarf aber auch eines Zusammenspiels vieler, vieler Beteiligten. Das geht los bei vielen Ämtern der Stadt Frankfurt über die Polizei bis hin zum hessischen Innenministerium. Denn die Sorge ist, dass es irgendwann mal so ausartet wie in Stuttgart.
Straßenpartys werden zum Aufreger in Frankfurt, weil zu viel Müll produziert wird. Heute hat die Stadt höhere Bußgelder verkündet. Frank Angermund hat berichtet. Es gibt ikonische Kunstwerke, die praktisch jeder kennt. Der stumme Schrei von Edvard Munch gehört dazu, ein angstverzerrtes Gesicht mit hohlen Wangen und weit aufgerissenem Mund. So müssen sich viele Kleinkünstler und freie Kulturschaffende gerade fühlen, denn ihnen brechen alle Einnahmen und Auftrittsmöglichkeiten weg. Deshalb hat die Bühnengenossenschaft heute zu einer Demo in Wiesbaden unter dem Hashtag Stummer Schrei aufgerufen. Birgitta Söhling berichtet.
Schauspieler sind Bühnenmenschen. Sie singen, spielen, lachen gern laut. Umso wirkungsvoller, wenn sie demonstrativ verstummen, wie heute vor dem Landtag in Wiesbaden. Unter dem Hashtag Stummer Schrei hat die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger zur Demo aufgerufen. Etwa 70 freie Schauspieler, Regisseure, Sänger, Ausstatter, Frauen wie Männer haben sich eingestellt, teils im bunten Bühnenoutfit, und machen mit Transparenten stumm auf ihre Nöte aufmerksam, weil ja auch die Bühnenkunst seit dem Ausbruch der Pandemie so gut wie verstummt ist. Irina Ries etwa, stellvertretende Vorsitzende der Bühnengenossenschaft, wäre eigentlich jetzt mit einem Soloprogramm auf Tour, doch alle Termine wurden abgesagt.
Im Moment habe ich seit Mitte März ein Berufsverbot, Berufsausübungsverbot, bin kreativ, versuche zu organisieren, was abgesagt wurde, was eventuell stattfinden könnte. Aber es kann sein, dass ich bis Ende 2021 keinen einzigen Auftrag bekomme.
Dabei leben freie Kulturschaffende ohnehin meist von schmalen Gagen. Laut einer Erhebung der Künstlersozialkasse verdient man als Frau im Bereich darstellende Kunst im Schnitt 10.000 Euro brutto pro Jahr. Da hat man keine Rücklagen. Die Künstlergewerkschaft fordert deshalb praktikable Hilfen und Programme, die schnell greifen. Irina Ries.
Die Künstler, die Kulturschaffenden, vor allem die Freischaffenden, müssen über diese Phase hinweggetragen werden, damit sie nicht die Kulturszene verlassen. Das heißt, wir brauchen eine Grundsicherung, die mehr ist als das fraglich, ob wir es kriegen, Arbeitslosengeld 2.
Auch viele private Theater stehen vor großen Schwierigkeiten. In einem ehemaligen Arbeiterviertel in Wiesbaden etwa liegt das Künstlerhaus 43, eine winzige Bühne mit Zimmertheateratmosphäre und lebendigem Programm, Kleinkunst, Poetry Slam, Improvisation. Ganze 6 Zuschauer sind unter den momentanen Hygiene- und Abstandsregeln hier erlaubt. Intendantin Susanne Müller sucht deshalb andere Spielstätten und verlegt ein Kindermusical nach draußen.
Theater Küstpark nennen wir das, ist unser Projekt. Und das findet dann Open Air statt.
Das Künstlerhaus 43 muss die Hälfte seines Etats selbst erwirtschaften. Das ist im Moment trotz vieler Mühe und guter Ideen unmöglich, klagt die Intendantin.
Natürlich merken wir auch beim Open Air, dass die Verordnungen in der Praktikabilität noch nicht angepasst sind. Das heißt, man kann schwierig damit weder spielen auf der Bühne noch das Theaterpublikum einigermaßen normal lenken.
Die Künstlergewerkschaft fürchtet ein riesiges Bühnensterben, wenn der Ausnahmezustand im Herbst weitergeht. Livestreams und Internetauftritte seien nur Notbehelfe. Regisseurin und Schauspielerin Irina Ries.
Ich befürchte einen totalen Rückgang. Ich befürchte eine Schließung von vielen Häusern. Habe jetzt schon gehört, dass kleine Privattheater in Hessen geschlossen werden mussten. Und dass damit die komplette heterogene Kulturszene, wie wir sie hier haben, mit großen Staatstheatern und kleinen Bühnen, im schlimmsten Fall vernichtet wird.
Stummer Schrei, Wiesbaden-Reporterin Birgitta Söhling hat über die Demo der Künstler heute in Wiesbaden berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alle News aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.